Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Mit diesem von einem unbekannten Autor oder einer unbekannten Autorin stammenden, sehr ungewohnt deutschen Zitat. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ungefährliches Halbwissen. Wie jede Woche bin ich immer noch Phil und mit mir ist der, der im Vorgespräch schon angekündigt hat, dass er viel zu erzählen hatte, Henrik am Start.
Hey, ich bin Henrik, ich habe viel zu erzählen.
Ich glaube, ich habe dreimal einen Grammar-Fuck-up gehabt in diesem Satz, weil der einfach so unfassbar verschachtelt wurde, dass ich komplett vergessen habe, auf was irgendwas enden muss. Und dann war es so, komplett Ausfall. Ja.
Hast halt nicht gut genug drauf geguckt. Fängt schon gut zäh an, so wie sich's gehört.
Hier ist alle so, what the fuck, Alter, was ist das hier? Ja, oh, für die neu dabei sind, Henrik, wie würdest du uns denn beschreiben für jemanden, der ein neuer Zuhörer oder eine neue Zuhörerin ist?
Wir quatschen hier zusammen, wir sind zwei Dudes, die beste Freunde sind, zusammen einfach über allen möglichen Scheiß reden und ihr könnt dabei sein, live sozusagen, während wir uns einfach unterhalten und euch die ganze Zeit immer nur so vor die Stirn klatschen und so, Alter, hat er das jetzt wirklich gerade gesagt? Oh, was für Idioten. Und wenn ihr das gerne hören wollt und nebenbei hoffentlich auch was lernen wollt, gerade ab und zu, wenn wir unsere Nerd-Corner oder ein paar coole Themen haben, dann seid ihr bei uns genau richtig. Mm. Und lange Leidensgeschichte mittlerweile mit dem Podcast schon, übelst krass, 1,5 Jahre sind wir jetzt eigentlich schon im Game. Ja.
Mehr oder weniger regulär kommen die Folgen bei uns raus, eher weniger. Und ich kann es gar nicht thematisch zuordnen, ich finde es auch immer schwer so auf der Podcast-Host-Plattform oder wenn man irgendwo was beschreibt oder in der Beschreibung angibt, da muss man ja immer so ein Thema angeben, also was für eine Kategorie von Podcast man hat. Und was ist das irgendwie alles und nichts, oder? Es ist irgendwie so Amateur-Comedy und irgendwie doch nicht. Es ist irgendwie educational, aber irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie Science and Technology, aber irgendwie gar nicht. Also ja. Es ist ganz schwer, ey.
Egal, ich habe jetzt herausgefunden, mir wird dauernd irgendwelche Werbung für irgendwelche Podcasts gezeigt, im Radio läuft immer. Und übrigens, wir haben auch noch das Ding Podcast und Big FM Podcast und alle haben dann irgendeinen Podcast und dann ist es ganz wichtig, dass du erzählst, ja, da wo andere aufhören drüber zu reden, da fangen wir an zu reden. Und oh, wie ja, ist es, stimmt, wenn man unheilbar krank ist? Wie ist es, wenn man queer ist? Wie ist es? Hauptsache, du musst irgendwie ein Thema haben, worüber man halt eine Viertelstunde reden kann, dann ist eigentlich alles gesagt. Und dann so, Alter, nee, kein anderer macht das, aber wir schon.
Das ist echt der, nee. Das ist echt der Wahnsinn, vor allem auch wie, also bin ich voll bei dir, es ist echt der Wahnsinn auch, wie Podcasts explodiert sind, oder? Also angefangen hat es ja so mit, wie hat es eigentlich angefangen? Ich glaube, Comedians waren die Ersten, die Podcasts gemacht haben, so Joe Rogan.
So ziemlich, genau, ja. Dürfte mit der... Paar Interviews.
Stimmt, dann, Interviews.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das erschreckend finden soll. Ich finde es natürlich sehr, sehr cool, aber andere finden es vielleicht erschreckend. Aber ich würde eher sagen, dass die staatlichen Medien Vorreiterrollen in den Podcasts gegenüber den privaten großen Sendeanstalten eingenommen haben. Echt? Es gab schon lange irgendwelche Podcasts von SWR, ARD, BR, gab es schon ganz viele auch informative Podcasts und dann erst sind so eben die ganzen privaten Radiosender sind da aufgesprungen und haben ihren eigenen Podcast gemacht. Das fand ich krass. Die eigentlich langsam von meinen Steuergeldern bezahlten, nicht mal Steuergelder, von meinen Geldern bezahlten, Falschinformationsmedien.
Die Lügenpresse nämlich.
War Vorreiterrolle, ja.
Stimmt, eigentlich, jetzt wo du sagst, bin ich gerade drauf gekommen, eigentlich ist Podcast ja genau ein Interview. Nur, dass es nicht unbedingt einen Interviewer und einen Interviewee gibt, sondern dass es halt auch eine ganz normale Konversation sein kann. Aber so von der Idee kann es ja auch ein Interview sein, oder?
Ja. Ja, klar. Ich interview dich, du interviewst mich und dann können wir es auch das nennen.
Das ist schräg, ey. bin echt mal gespannt, wie dann die, wie nennt man das denn, die Pseudo-Intellektuellen unserer Zeit dann retrospektiv diese Podcast-Ära einordnen werden, was das mit uns gemacht hat.
Ja. Haben wir dann mehr Freunde? Haben wir dann weniger Freunde? Weil die, denen wir zuhören beim Podcast, sind dann auch unsere Freunde. Weil, hey, irgendwie wissen wir voll viel über deren Podcast wir hören. Also, Alter, wenn uns jemand hier die ganze Zeit alles zuhört, der weiß super viel über mich. Der weiß mehr über mich als einige meiner Freunde, was wir
Stimmt,
wissen.
ey, stimmt, das
Das
ist
kann so
echt.
eine total fremde Person sein.
Ey, boah, gute Frage. Ich würde jetzt mal hier die metaphysikalische Keule, ja, das ist nicht metaphysikalisch, aber die Metakeule auspacken und sagen, das ist so ein neues Level von zwischenmenschlicher Beziehung. So, du bist tight mit jemandem, den du nie kennengelernt hast. Das geht mir auch so, ey. Ich höre seit bestimmt 5, 6 Jahren, ja, okay, 5 Jahren, höre ich Joe Rogans Podcast. In letzter Zeit nicht mehr so oft, aber der erzählt halt auch so viele Anekdoten aus seiner Zeit früher und ich weiß so viel über sein Leben. Und ich bin dem Mann noch nie mehr auf als 100 Meilen nahe gekommen. Da wette ich Geld drauf. Und das ist so schräg.
Ja. Trotzdem, man ist so nah dran. Das ist eben was an Podcast so cool ist, dass man so nah an der Person dran ist, weil man solche intimen Einblicke in das Leben und das Wirken desjenigen hat oder erhält, dem man zuhört. Das ist schon ja, eines der, finde ich, cooleren Dinge als an Videos. Wenn du dir irgendwie Videos über eine Person bei YouTube anguckst, das sind immer so 10 Minuten Ausschnitte und dann hat man keinen Bock. Aber bei Podcasts, da hörst du eine Stunde lang den Typen zu, den Mädels zu und die erzählen über ihr Leben und dann bist du, finde ich, viel, viel closer mit denen.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist cool.
Ja, stimmt, es hat irgendwas, so dieses rein. Und es gibt viele Podcasts, die nehmen ja auch gleichzeitig im Studio ein Video auf und laden es auf
Ja.
zum Beispiel YouTube hoch. Aber du hast recht, so rein dieses Zuhören, wenn du irgendwo unterwegs bist mit Kopfhörern in der Bahn, das hat irgendwas Intimes, oder? Das ist schon so.
Ja, das finde ich irgendwie schon. Eben, ich finde es intimer als Videos. Und das ist ein bisschen komisch, weil bei Videos kann man ja genau sehen, wie der die aussieht. Aber trotzdem fühle ich mich der Person näher, wenn ich da einfach nur zuhöre. Hui, das wird jetzt erschreckend deep, ohne dass wir es wollten.
Ey, das war echt ein bisschen sehr deep, ey. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Scheiße, ich habe Early Alzheimers. Nee, mir fällt es nicht mehr ein. Deswegen machen wir jetzt einen harten Cut, Alter, und gehen zurück zur alten Schule und rocken jetzt gleich mal unsere altbekannte Kategorie Person of the Week. Und ich würde einfach mal ganz, ganz dreist dich bitten anzufangen.
Klar, meine Person der Woche, beziehungsweise meine Geschichte dazu ist ein bisschen länger. Und das war gelogen, es ist ein Satz. Am Montag habe ich meine Ausbildung fertig. Und ich habe wirklich einigen meiner Arbeitskollegen echt viel zu verdanken. Wurde bei zwei Maschinen zum Beispiel eingelernt, die da absolut ja, das nicht machen mussten. Das waren ganz normale Facharbeiter, die dann mir ihre Maschinen gezeigt haben, wo sie dran gearbeitet haben und haben mich da eingewiesen, eingelernt. Und jedes Mal, wenn ich eine dumme Frage hatte, was ungefähr immer vorkam, haben die mir weitergeholfen. Und die sind nicht irgendwie Ausbilder, die sind nicht Meister, sondern die wurden noch dumm angemacht, so von wegen, hey, warum schaffst du jetzt dein scheiß Geschäft nicht? Und so, ja, muss halt hier dem Spasti irgendwie 2 Stunden meines Tages opfern, damit er irgendwie checkt, ob man mit rechts oder links das Teil einlegt. Keine Ahnung. Ja, die wurden dafür dumm angemacht und haben nichtsdestotrotz so viel Energie und ja, so viel Hilfe mir angeboten, mich angesteckt, dass die und eben noch ein weiterer, der das ist halt auch noch leider sein Job, weil er Ausbilder ist. Den habe ich wirklich so sehr, sehr viel zu verdanken, dass ich ja viel lernen konnte und dass sie so viel Zeit in mich investiert haben. Deswegen ist meine Person der Woche Timo, David und Vladi.
Bäm, gleich drei, Alter. Da hat er mal richtig ausgeholt.
Ja, bevor du deine Person der Woche, hattest du auch so bei deiner Ausbildung so zwei, drei, die Maschinen, die dann irgendwie mehr sozusagen Einfluss auf deine Ausbildung hatten als dein tatsächlicher Ausbildungsmeister?
Ja, also kurz für den Kontext, für diejenigen von euch, die noch nicht lange zuhören, Henrik und ich haben jetzt bald beide dann eine Ausbildung zu Feinmechaniker oder Industriemechaniker bist du, oder?
Ich bin Industriemechaniker feingerät worden, ja.
Ja, Potato Potato ist alles das gleiche, Alter.
Gleiche.
Also wir haben beide eine Metaller-Ausbildung gemacht. Ich damals nach meiner Realschule, bevor ich Abitur gemacht habe, und Henrik nach seinem Maschinenbaustudium. Und also wir haben das zu völlig verschiedenen Zeitpunkten im Leben gemacht. Ich bin gerade 16 geworden, als ich gelernt habe. Und Henrik, du warst 28, 29. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, wir hatten es auch im Vorgespräch davon, dass einiges da anders ist. Man hat ein anderes Mindset, man ist viel vernünftiger, wenn man daran geht. Ich war damals ein 16-jähriger pubertärer Idiot und Henrik schon ein erwachsener Mann. Ja, aber auf deine Frage zurück, ja, ich hatte einen Kollegen, der hat mir nicht jetzt wirklich seine Maschine gezeigt, ohne dass er es musste, aber der hat mir sehr viel bei meiner Neugier geholfen, weil ich habe voll viel Fragen gestellt und wollte voll viel wissen, aber wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Die meisten Dudes, die in dieser Branche arbeiten, sind eher, ja, small-minded und ein bisschen introvertierter, verschlossen. Und die sind da nicht so offen für dieses ganze, hey, du bist interessiert, ich will dir was zeigen, Ding. Und das war, Vladi war das tatsächlich, der Mann, ich hoffe, dass er noch lebt, hieß Vladimir, ist ein geflüchteter Kasache gewesen, der in den mittleren 1990ern, irgendwann Mitte 1990er, nach Deutschland gekommen ist. Und der hat damals in der Sowjetunion, in der Nähe von Astana, also der heutigen Hauptstadt von Kasachstan, hat er schon als Metaller gearbeitet. Der ist allerdings studierter Maschinenbauingenieur. Und das ist ihm aber hier nicht anerkannt. Und er hat trotzdem damals in der Fertigung da gearbeitet, in der UdSSR, weil halt weirde Gründe anscheinend. Und der hat dann hier natürlich seine ganzen Abschlüsse nicht anerkannt bekommen und hat dann als, was ist das dann, Maschinenbediener, als Facharbeiter gearbeitet. Und der war wirklich cool, weil er hat witzigerweise, trotz dass er damals schon mal safe 15 Jahre in Deutschland war. 12, 15 Jahre hat er immer noch sehr schlecht, sehr gebrochen Deutsch gesprochen, weil die halt nur untereinander rumhängen und halt dann Russisch oder Kasachisch geredet haben in ihren Freundeskreisen. Das finde ich großartig. Und ein unfassbar herzensguter Mensch, aber auch so diese alte Sowjetkälte, so wie so der Vater, der nie Gefühle zeigt, mäßig, aber dich trotzdem voll gerne hat.
Ja,
Und
geil.
der war, glaube ich, so mein Äquivalent zu deinen drei Dudes, die du aufgezählt hast, weil der mir halt voll viel erklärt hat, gerade beim Drehen. Also der hat dann an der Drehmaschine gearbeitet und da hat er mir halt viele Tipps und Tricks gezeigt und ich glaube, das wäre so mein Äquivalent zu deinen Personen der Woche.
Ach, cool, oder? Das ist wie es solche Leute gibt. Scheinbar in jedem Betrieb, dass es dann wirklich sich der Ausbilder dann irgendwie so fast ja, immer so rausnimmt und dann springt irgendjemand anderes, der nicht dafür verantwortlich ist, springt dann voll in die Bresche und hilft einem dann.
Ja, voll.
Das finde ich super toll, super, super toll, dass da eben manche sich so total zu berufen fühlen und das wirklich sich das zu Herzen nehmen und dann unbedingt dem Neuen helfen wollen. Und klar, man muss auch entsprechend selbst die Motivation mitbringen, den Lernwillen mitbringen. Aber wenn du das mitbringst, dann findest du in jedem Betrieb irgendjemanden, der sich unter seine Fittiche nimmt und der sich da so für einen verantwortlich fühlt. Und das muss in keinster Weise derjenige sein, der da 5 € mehr die Stunde kriegt, sondern er macht das, weil er Bock drauf hat, weil er eben das fair findet, dass man eben, wenn man eine Ausbildung macht, dass man auch was da lernen soll. Und das finde ich sehr, sehr schön mitzuerleben, dass es solche Leute gibt, die sich da einfach selbstlos opfern, um einem Spasti wie uns beiden was beizubringen.
Nämlich in deinem Fall wirklich selbstlos, weil sie haben ja anscheinend sogar Ärger bekommen, weil sie mit ihren Sachen nicht hinterhergekommen sind,
Ja.
weil sie die Zeit genutzt haben, um dir was zu erklären. Echt cool.
Ja. Genau.
Oh komm, ich hab Bock drauf, scheiß drauf, wir machen heute, wir haben, es ist unsere Stunde, unsere Redestunden, wir eröffnen das Ding jetzt zur Diskussion. Und zwar, ich hab was, da würde ich gerne deine Meinung zu wissen, weil man lebt ja immer so in seiner eigenen kleinen Bubble und glaubt halt, das ist die Welt und turns out, no. Und
Nee.
mein Eindruck ist immer mehr, dass es halt solche Berufe, wie du jetzt gerade gelernt hast und wie ich damals gelernt habe, dass es die einfach irgendwann nicht mehr geben wird. Weil so Einzelteil, Sondermaschinenbau, Zeugs, das wird auch jetzt irgendwann Fernost, China immer günstiger werden. Das heißt, das macht irgendwann gar keinen Sinn mehr, dass wir Oder es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich, irgendwann in Deutschland oder in Europa solche Betriebe zu haben. Und keine Ahnung, auch so bei mir, wenn, klar liegt es dran an dem, was ich google, aber so diese Pop-up-Suchvorschläge, Werbungen, Geschichten, die immer kommen bei mir, das ist immer Machine Learning, Data Scientist, Data Analyst, irgendwelche Leute für, oder irgendwelche Jobs, für die du auf jeden Fall mal einen Master brauchst, am besten noch von der Uni. Und ich habe das, vielleicht liegt es daran, wie gesagt, an der Stadtbubble. Aber glaubst du, dass solche Berufe, wo du keinen universitären Abschluss brauchst, dass das in 10, 15, 20 Jahren noch gibt? Oder ist das echt was, was jetzt dann ausstirbt mit der ganzen Automatisierung und dem, alle wollen irgendwas mit Medien studieren, jeder macht Abitur? Scheiß, dass das damit ausstirbt.
Ja, aussterben nicht. Aber es gibt die Schere zwischen demjenigen, dem, was man wissen muss, wird immer größer. Also
Ja.
klar, es gibt immer noch diese, die eben einfach durch die Automatisierung müssen, aber durch die kurzen Wege zum zu Also ich eben, du hast hier nichtsdestotrotz immer noch Fertigungsstraßen in Deutschland und brauchst dann irgendwie dafür Ersatzteile. Und diese Ersatzteile müssen innerhalb von am besten einem Tag da sein, weil sonst steht die ganze Fertigungsstraße still. Und diese Fertigungsstraßen wird es auch noch über die nächsten 30, 40, 50 Jahre in Deutschland, selbst in Deutschland geben, damit man eben dicht am Kunden ist, die da dicht produzieren kann. Und dann wird es auch gar nicht. Es ist auch gar nicht so viel teurer, sozusagen, das in Deutschland produzieren zu lassen, weil man ja gar nicht die Leute bezahlen muss, weil es sehr automatisiert. Aber dafür brauchst du die Ersatzteile und die kannst du nicht aus China kommen lassen, weil die, dann würde eben wirklich die Fertigungsstraße 3 Tage stillstehen und das kannst du dir nicht leisten. Das heißt, es wird der Markt wird sehr viel kleiner werden, wo ja die nötig sind, um ja, Metaller zu haben. Aber es wird immer noch so kleine Sondermaschinen, Betriebe, so kleine Klitschen, die dann eben sowas dir in einem Tag über Nacht da runterdrehen müssen, sowas wird es noch geben. Ja. Und in diesen Automatisierungsfertigungsstraßen wird es noch ungebildetere Facharbeiter dann sozusagen geben. Dann sind es hier so Maschinen- und Anlagenführer, die dann einfach nur auf den Knopf drücken müssen. Solche wird es nichtsdestotrotz auch noch geben. Das Einlegen und Herausnehmen von Teilen ist schwierig zu automatisieren, wenn es nicht immer das gleiche Teil ist. Wenn es dann irgendwie, ich sag mal, 5 verschiedene Teile sind, dann kann das kein Roboter mehr, weil er müsste dann 5 verschiedene Greifarme und dann ist es zu aufwendig. Und dann nimmst du halt einen Typen, der das immer rein und raus nimmt, der kann das greifen, der hat hoffentlich gut genug Hand-Augen-Koordination. Der muss aber eben nicht gut ausgebildet sein. Und solche Leute wird es dann immer noch geben. Aber ja, so mittelständische Unternehmen, die in Deutschland fertigen, die wird es weniger und weniger und weniger geben.
Das ist schon ein Trend, der hält seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren an, also seit das halt, oder 15 Mal auf jeden Fall, seit das irgendwie ein Ding ist, in Fernost zu fertigen.
Ja, genau. Aber es ist auch gar nicht gar nicht so schlimm, weil nicht nur gibt es weniger Arbeitsplätze, sondern es gibt auch einfach viel, viel weniger Facharbeiter. Viel, viel weniger Leute machen eine Ausbildung. Eben, weil du ja schon sagst, alle wollen nur ihr Abitur machen, alle wollen studieren, irgendwas mit Medien. Es gibt einfach viel, viel weniger Leute, die ihre Ausbildung machen. Und klar gibt es weniger Jobs, aber auch weniger Leute und dann noch passt's, noch hat man gut genug Aussichten, wenn man was drauf hat, auch einen coolen Job als Metaller zu haben.
Oh, krass, interessant. Weil ich bin da ja seit 10 Jahren raus, also seit gut 10 Jahren sogar schon. Und deswegen fand ich das spannend, ob sich der Trend von damals so weiter fort. Weil ich habe den Eindruck gehabt, dass alle, also ich war ja auf so einem zweiten Bildungsweg-Gymnasium, wo jeder vorher eine, und jede vorher eine Ausbildung gemacht hatte. Und die haben alle halt dieses Abitur geschafft haben, haben dann alle angefangen zu studieren und arbeiten jetzt auch in Jobs, wo du halt ein Studium als Qualifikation brauchst. Und aber es kann sein, dass das halt immer die ein, zwei Personen im Jahrgang oder in der Klasse waren, die halt mehr, oder was heißt mehr Ambitionen, die andere Ambitionen hatten und dann deswegen weitergemacht haben. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das immer mehr und mehr ist, dass sogar irgendwie die Leute, die es nicht tun sollten, upsie, dass die dann Abitur nachgeholt haben und studieren gegangen sind, so mittelerfolgreich und gar nicht mal notentechnisch orientiert, sondern warum machst du es mäßig. Und Ja, das ist halt, wie du sagst, das ist halt ein Riesenproblem, weil die hätten dann vielleicht eher als Facharbeiter arbeiten können sollen, anstatt irgendwas anderes zu machen, wo sie auch nicht happy werden oder ihre Berufung gefunden haben. Na, keine Ahnung.
Ja, bei mir in der Klasse, ich kann es halt nur bei mir in der Klasse sagen, da weiß ich das, da sind es zwei, die jetzt die Schule weitermachen wollen. Die haben mit mir zusammen die Ausbildung angefangen und wir waren irgendwie, jetzt zum Ende hin sind wir 18, glaube ich, die die Ausbildung eventuell abschließen, weil ich Frühauslerner bin, sind es mit mir zusammen drei andere und zwei von denen machen die Schule weiter und der andere möchte den Techniker, den Meister machen, der möchte sich also auch in dem weiterbilden, aber auch alle wir wollen nicht irgendwie Facharbeiter bleiben, die früh ausgelernt haben. Und von den anderen sind dann ja 14, da weiß ich dann von vier, fünf Leuten, die ja, die sich auch weiterbilden wollen in dem Segment, also irgendwie den Techniker, den Meister, irgendwie sowas weitermachen wollen, die das auch realistisch machen wollen und realistisch schaffen werden. Und dann sind es 10 Leute, ich sag mal die Hälfte, bei denen ist so für die nächsten 5 Jahre Facharbeiter-Endstation.
Uiui, das ist mein persönlicher Albtraum. Aber gut, muss jeder für sich selber und jeder für sich selber entscheiden.
Fall.
Goddammit. Okay, interessant. Also du glaubst nicht, dass das so komplett aussterben wird?
Nee, komplett gar nicht. Nee. Es wird weniger und spezialisierter und eben gleichzeitig auch weniger spezialisierter, weil du nur Teile einlegen musst. Das beides zusammen wird es werden, aber aussterben, nee, glaube ich nicht.
Natürlich.
Ja, vorher kommt eh der Dritte Weltkrieg und alles gut.
Boah, apropos Dritter Weltkrieg, ich habe gestern, ich weiß, der Film ist schon älter, habe ich Argo geschaut. Kennst du den?
Habe ich nur Trailer zugesehen mit Ben Affleck,
Genau, das
oder?
mit Ben Affleck und
Ja.
Bryan Cranston, also Walter White, wie er immer für mich in meinem Kopf bleiben wird, aus Breaking Bad. Da geht es um was ist das denn, die zweite iranische Revolution, als die 1979 den Schah gestürzt haben. Und haben die dann Ayatollah Khomeini eingesetzt oder war der vorher? Auf jeden Fall hatten.
Nee, das müsste ja toller gewesen sein,
War
doch.
es Ayatollah? Okay. Und auf jeden Fall hatten die dann in ihm einen sehr religiösen, nicht säkularen neuen Anführer im Iran. Und da gab es dann auch die revolutionären Garden, also das waren dann halt besonders gut ausgebildete, meistens in den USA studierte Iraner und Iranerinnen, die dann halt Terrorherrschaft im Iran gestartet haben.
Gibt's immer noch.
Gibt's immer noch, wirklich? Ah, krass.
Die Garde, ja. Ist
Holy
gut.
fuck, ey. Und anyways, die haben dann im Zuge der Geschichte ist der Schah geflüchtet in die USA. Er hatte auch Krebs und hat dann, also es war klar, dass er stirbt und ist dann halt in die USA geflüchtet mit ganzem Hofstab. Und die haben dann halt von den USA gefordert, dass sie ihn ausliefern. Und im Zuge dessen haben sie die US-amerikanische Botschaft gestürmt und knapp 60 Geiseln genommen. Und sechs von den BotschaftsmitarbeiterInnen konnten sich flüchten ins Privathaus des kanadischen Botschafters in Teheran. Und die sind dann da 80 Tage festgesessen und in dem Film geht es halt darum, wie Ben Affleck, der ein CIA-Agent ist, sich einen Plan ausdenkt, wie sie die quasi aus Teheran ausfliegen können, ohne dass es halt den revolutionären Garden auffällt, weil die halt alle US-Amerikaner oder Leute, bei denen sie glauben, dass sie mit den US-Amerikanern eng verbandelt sind, verhaftet, gefoltert und getötet haben. Und die Idee ist einfach großartig. Die haben eine Fake-Filmproduktion gestartet. Das soll so ein Science-Fiction-Film sein. Und den nannten sie eben Argo. Und dann ist er halt, hat in Hollywood mit CIA-Geld wohlgemerkt so eine Fake-Produktionsfirma aufgesetzt. Dass halt die Background-Stories stimmen, ist dann nach Teheran geflogen, hat die Leute da gebrieft, was sie dann machen müssen. Und dann sind die einfach als Fake-Film-Crew aus Teheran ausgeflogen worden. Und eigentlich passiert in dem Film genau gar nichts, nämlich er landet, dann probieren sie einen Tag so fake zu drehen, das geht voll in die Hose und die werden fast in der Öffentlichkeit verprügelt, weil die eine Frau ein Foto von so einem Perser macht, der da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und dann gehen sie wieder zurück und dann geht's hin und her und sie fliegen aus und es geht alles gut. Aber der Film ist so inszeniert, dass es trotzdem die ganze Zeit spannend ist und man weiß nicht, ob sie rauskommen. Aber wenn man es mal runterbricht, ist es einfach komplett dumm, weil es ist einfach nie gefährlich gewesen. Oder schon, aber es ist trotzdem alles gut gegangen. Und die haben das dann so künstlich aufgebauscht, dass es halt spannend bleibt. Das war großartig.
Ja. Ja, gute Propagandafilme. Hauptsache, die guten Amerikaner gewinnen wieder und durch ihre Cleverness schaffen sie es, die dummen Iraner, haha, zu überlisten. Ja.
Diese revolutionären Garden, die auch am Flughafen dann die letzte Kontrolle machen, die sind echt smarte Dudes. Also die werden in dem Film auch clever dargestellt.
Ah, okay.
Also es ist gar nicht so rassistisch, wie man denkt. Ist schon ein bisschen, aber.
Das ist ja quasi noch besser, oder? Wenn du es schaffst, sogar
Ah ja, stimmt.
smarte Typen
Stimmt,
zu
ja.
überlisten, dann musst du ja richtig, richtig, richtig clever sein.
Nee, also sie machen auch schon klar, dass der Plan auch CIA-intern als Hanebüchen abgestempelt wurde und dass die sich alle sicher waren, dass das schief geht und nur Ben Affleck war so, wir machen es trotzdem. Und er hat sich dann auch entgegen des Präsidentschaftsbeschlusses dafür entschieden, sie doch noch dann auszufliegen, obwohl es dann eigentlich schon einen Plan gab, die mit der Delta Force rauszuholen, also mit einem Militäreingriff. Also es ist schon nicht so rassistisch, wie man denkt. Also, es ist immer noch so mega US-glorifizierend, aber klar, es ist eine Hollywood-Produktion. Aber, Alter, wie sind wir auf diese Brücke gekommen? Wieso habe ich von dem Film erzählt?
Ich weiß mir nicht, aber uns fehlt nichtsdestotrotz immer noch deine Person der
Aber
Woche.
ich find's geil, wie du die ganze Zeit da gesessen bist und die Kamera gegrinst hast und zugehört hast und genickt hast und dir so währenddessen wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht hast, Alter, was redet der und warum?
Kann ich das jetzt? Oh,
Kann ich ihn
kann ich
ab?
einfach auf stumm schalten und kacken gehen, oder?
ja, meine Person der Woche ist Norbert Himmler. Norbert Himmler, erstmal wegen des Nachnamens, finde ich hilarious, wenn ein deutscher Himmler heißt.
Ja, ist gut.
Norbert Himmler ist der neue ZDF-Intendant. Und der zweite Grund neben seines Nachnamens, warum er es zu meiner Person der Woche geschafft hat, ist die Art und Weise, wie er Intendant geworden ist. Es gab nämlich eine Abstimmung, weil der alte Intendant abgedankt hat. Und es gibt einen 60-köpfigen ZDF-Fernsehrat, der den die neue Intendantin bestimmt. Und du brauchst eine Zweidrittelmehrheit, also 36. Nee, stimmt nicht. Was sind das? Du brauchst auf jeden Fall 36 der.
40? Wenn es 60 sind, dann brauchst du eine zwei Drittel, dann wären es
Nee,
40.
bei den zwei Dritteln war ich mir nicht sicher.
Also.
Du brauchst 36 von 60 Stimmen. Ich kann nicht drauf rechnen. Was sind das dann?
40. 60, 60.
Genau, du brauchst eine 60% Mehrheit. Genau, so.
60.
Dass du den Platz bekommst. Das war eine schwere Geburt, oder?
Gut, dass wir nichts mit Mathe am Hut haben.
Genau, und auf jeden Fall hat er eine Gegenkandidatin gehabt. Also es war eine Zwei-Personen-Wahl quasi. Und das war die ZDF, nee, die ARD-Hauptstadtstudio-Intendantin, glaube ich. Ich habe für den Namen gerade nicht auf die Schnelle. Ah doch, Tina Hassel. Tina Hassel war die einzige Gegenkandidatin. Und es gab nach zwei Wahldurchlaufen keiner von beiden Personen diese 36 Stimmen geschafft. Und dann hat sie einfach beim dritten Durchlauf gesagt, ja gut, dann ziehe ich zurück. Und dann ist er mit 57 Stimmen bestätigt worden. Also der Dude hat eine Zwei-Personen-Wahl gewonnen, weil die einzige andere Konkurrenz aufgegeben hat, was ich auch zu demütigend finde. Ja, und in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Herr Himmler. Ich weiß nicht, warum ich das witzig finde. Aber er ist jetzt der neue ZDF-Intendant. Und ja, viel Erfolg oder so.
Ach Mann, ey. Erstens, wie geil wär's? Und das wird auf jeden Fall meine nächste Person der Woche, werde ich mir irgendwie raussuchen, wenn es wirklich deine Person der Woche gewesen wäre, weil er einfach Himmler mit Nachnamen heißt. So, meine Person der Woche ist Himmler mit Nachnamen. Das war's, nur weil er einen lustigen Nachnamen hat.
Nächster Programmpunkt. What? What, Alter?
Bei mir ist ein Nachbar eingezogen, der heißt mit Nachnamen Rommel. Hä?
Ist ja geil, wenn wir so voll versteckt, so übelst nationalistische. Nein, das ist nicht lustig, Leute. We're just kidding. Wei Chongqing. Das ist alles nicht ernst gemeint. Das ist natürlich furchtbar, was im Dritten Reich passiert ist. Und die Hauptverantwortlichen der NSDAP sind natürlich
in keinster Weise zu glorifizieren.
Absolut, ja. Aber ich finde trotzdem, nichtsdestotrotz, oder wir beide finden das, ich spreche jetzt einfach für dich, weil ich weiß, dass das auch deine Meinung ist, dass man sich über alles und jeden lustig machen sollte. Und
Unbedingt.
ich glaube, wir beide finden auch, dass Humor ein gutes Verarbeitungsstilmittel ist und um eben sich seiner Verantwortung, als Deutsche bewusst zu sein, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was für eine Vergangenheit wir als Land haben. Finde ich es nicht schlecht, wenn man Witze macht, im Kontext dem, von dem, dass man es nicht glorifiziert, sondern es wirklich nimmt für das, was es ist, bin ich der Meinung, dass man sich trotzdem drüber lustig machen darf.
Well spoken, nicht schlecht. Und nochmal Glückwunsch, out-hustle the hustle. Also.
Outhustle. Herr Himmler hat geouthustled.
Hat er gut gemacht. What the fuck?
Oh mein Gott.
Oh Gott.
Es ist großartig. Ich habe diese Woche tatsächlich was Besonderes, weil ich habe einen Special Uprunner. Das war nämlich eine sehr knappe Entscheidung zwischen Herrn Himmler und Frau Marie Le Pen.
Ah, was hat sie gemacht? Habe ich nie mitgekriegt.
Und zwar für den Kontext, also Marie Le Pen ist die Parteivorsitzende des Rassemblement National, also der Nationalen Versammlung, die bis 2018, wie ihr sie vielleicht eher kennt, Front National hieß. Und das ist eine am rechten Rand des politischen Spektrums angesiedelte Partei, eben unter der Führung der Frau Marie Le Pen. Und
In Frankreich.
in Frankreich, genau, danke. Sie ist jetzt in der nächsten, ich glaube, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr sind wieder Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und sie möchte ja, die neue Präsidentin werden. Und im Süden von Paris hatten die Parteitag und dann ist sie von der Presse übertrieben verhaftet worden, weil die bei Kommunalwahlen in, ich glaube, zwei Staaten oder zwei Regionen in Frankreich übertrieben abgestunken haben und jetzt auch von den 30% Umfragewerten gedroppt sind auf mittlere 20er irgendwo. Ich habe es vergessen, ich glaube 25, 26. Was ich persönlich eine gute Entwicklung finde. Und ich fand das Pressefoto einfach so geil in dem Artikel, wo sie so komplett verloren einfach guckt. Das war ein großartiger Moment, den der Fotograf oder die Fotografin abgepasst hat. Das war sehr toll. Von dem her, es war eine knappe Geschichte zwischen Herrn Himmler und Frau Le Pen. Das ist auch ein komischer Satz.
Zu der Le Pen kann ich allen empfehlen, mal ihren politischen Werdegang sich darüber zu informieren, denn das ist köstlich, wie sie es schafft, ihren eigenen Vater aus der Partei auszuboten und so ihren eigenen Vater so total abzuficken.
Da
Hui.
gab es sogar mal auf Arte eine Doku drüber. Die ist
Und da
großartig.
gehören Balls zu.
Ja.
Oh. Ja. Das ist ganz schön krass. Also von wegen hier Familie ist wichtig und Tradition ist wichtig. Nee, die ist cold-hearted und
Ja. Le
das.
Français d'abord. Ja? Die Franzosen zuerst.
Hui. Gut. Ich wollte nämlich, aber ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe Sachen zu erzählen.
Hau
Und ich
raus.
habe Sachen zu erzählen. Ich war zum ersten Mal Shisha rauchen.
Was? Du hast noch nie vorher Shisha geraucht?
Nicht wirklich. Ich war mit, irgendwie mit Kumpels, die geraucht haben, aber ich habe selbst nie, außer vielleicht einmal gezogen oder so, sonst habe ich nie Shisha geraucht. Und habe halt auch dieses Social Gathering dabei nicht verstanden. Aber ich war jetzt zum ersten Mal Shisha rauchen und ja, es ist ganz okay. Ich verstehe nicht ganz, warum. Also. Mir bringt das nicht so viel und ich kann auch halt einfach so, man kann sich auch einfach so treffen und irgendwie betrinken oder so quatschen. Da braucht man nicht irgendwie noch eine Shisha-Pfeife dazu. Aber zwei Sachen sind mir da doch sehr krass aufgefallen. Einmal läuft nur Deutschrap und Kenneck-Musik. Warum? Also, komm schon. Was soll das? Was soll das? Aber. Im Gegensatz zu so diesen klassischen deutschen Bars ist einfach der Frauenanteil übel hoch. Das sind, ich sag eher 70% der Besucher, Besucherinnen waren Mädels. Und das ist ja bei normalen Bars in keinster Weise der Fall. Ja, und sonst, ja, nicht so unbedingt. Eben, ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber ist okay.
Also für uns war auf jeden Fall der Grund, wir sind früher, also so ab 16 waren wir eigentlich immer in Shisha-Bars. Also wir sind da mehr hingegangen als in normale Kneipen oder Bars oder sowas. War dem geschuldet, dass ich auf dem übelsten Land groß geworden bin und du halt eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt fahren musstest, und wenn du was getrunken hast, dann konnte halt keiner fahren. Und Shisha-Bars gab es halt überall in jedem Kaff. Und es sieht halt cool aus, wenn du so raus, so mit 16, so pff, diese riesen Dampfwolke, so yeah. Man ist halt dumm, wenn man pubertär ist. Und der andere Grund ist halt, das kommt ja aus dem Nahen Orient oder aus dem Orient. Und wir haben ja viele Migranten, Migrantinnen mit einem Migrationshintergrund aus der Region. Da ist das halt voll verbreitet. Und ich glaube, dass die auf Tabak oder auf Shisha umgestiegen ist, ja eigentlich ein ganz besonderer eingelegter Tabak in Molasse mit so verschiedenen Aromen. Und ich glaube, der Grund,
Okay.
dass sich das da so verbreitet hat, ist, dass in islamisch geprägten Nationen Alkohol verboten war. Und
Ja.
dann trinkst du halt mehr Kaffee oder Chai, also Schwarztee, und rauchst halt Wasserpfeife.
Ja, aber
Hookah.
das meine ich ja, das verstehe ich nicht ganz. Ich kann auch einfach so meinen Eistee trinken oder meinen Kaffee trinken und quatschen.
Aber es ist schon lässiger, finde ich, wenn du was trinkst, also Alkohol trinkst, und auch wenn du rauchen kannst. Also ja, man kann sich natürlich auch so treffen, aber es ist so dieses Feiern gehen, ohne dass man feiern gehen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, bin ich zu alt dafür.
Ja.
Aber ja.
Aber krass, dass du einfach mal in über 30 Jahren nur einmal dran gezogen hast. Weil das war so ein Thema bei uns, Shisha-Rauchen. Das haben wir so viel gemacht.
Eben, während du sagst, du kommst vom Land und deswegen hat man es da die ganze Zeit gemacht, kann ich sagen, ich komme vom Land und da hat man es deswegen nie gemacht.
Aber ihr habt doch relativ wenige Migranten bei euch, oder?
Genau,
Ja.
ja, wir haben fast keine und ist dann auch, glaube ich, so ein bisschen wie sagt man, der Schulart, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, das ist die Schulart,
Ein bisschen auch, ja.
Bildungs, ja, dem geschuldet. Also ich war ja auf dem Land, auf dem Gymnasium in Schleswig-Holstein, wo sowieso der Ausländeranteil
Minus
wirklich sehr
zwei
gering
ist.
ist. Genau. Also wenig Berührungspunkte dadurch. Und ja, deswegen habe ich das nicht so viel gemacht. Aber jetzt hat mich ein Kumpel einfach mal mitgenommen. Und ja, ich fand es halt eben eindeutig richtig cool. War hier in Stuttgart. Die Location war mega geil. Mit ihm zu quatschen war cool. Aber eben, ich glaube, man könnte auch einfach so sich da treffen und
Ja, voll.
Kaffee trinken und quatschen. Da bin ich raus zu sagen, ich muss auch noch jetzt irgendwie Shisha rauchen nebenher.
Ne. Ja, es ist irgendwie, ich kann es auch nicht erklären, wieso, aber es war ein Riesending bei uns auch. Ah, geil.
Ich habe auch allerhöchstens zwei Zigaretten jemals geraucht. Und auch nicht so halt im betrunkenen Zustand irgendwie dreimal gezogen und vergessen, dass ich sie in der Hand habe oder so. Ja.
Na krass, du bist da wahrscheinlich einfach nicht so anfällig für, weil das kann ich von mir leider nicht behaupten, weil ich bin ein ehemaliger Raucher, slash, wenn ich richtig besoffen bin, immer noch ab und zu rauche. Und ich muss echt sagen, es ist irgendwie triggert mich so dieses Zeug inhalieren. Das ist auch der Grund, warum ich Kiffen cool finde. Oder warum ich mit Kiffen dann irgendwie Bock drauf hab. Weil du könntest ja auch einfach Weed essen oder keine Ahnung. Ja gut, bei uns ist es halt relativ schwer ranzukommen, weil es illegal ist, und dann ist es halt eine Frage der Darreichungsform, und Rauchen ist halt so das Gängigste. Aber dadurch, dass ich halt mit 14 angefangen habe zu rauchen, ist das, glaube ich, bei mir voll verankert, also psychosomatisch, diese, was auch immer für Rezeptoren da angesprochen werden, das taugt voll. Und deswegen ist wahrscheinlich dann auch Shisha bei mir ein größeres Thema gewesen.
Das ist etwas, was ich an meinem Papa und meiner Freundin so krass bewundere. Die sind beide in einem Raucherhaushalt groß geworden und früher war das noch so ein
Übelst
Ding. So,
normal.
meine Freundin die hat das auch so erzählt, so von wegen. Die sind dann mit dem Auto gefahren und die Eltern oder mehr, der so. Mutter und Schwiegervater haben dann vorne gesessen, geraucht und die beiden Kinder hinten im Auto und dann so, nee, mach das Fenster zu. Und dann haben die halt das ganze Auto voll gequalmt. Und dann war so, hey, ich darf das Fenster nicht aufmachen, ja, wird's kalt und zieht und bla. Und dann mussten die halt da drin sitzen und sind damit
Passiv
dann
rauchen,
stundenlang
ne?
durch Deutschland gefahren oder in Urlaub und haben da den Rauch und selbst totale Anti-Raucherin und beim Papa auch, alle dann auch immer im Haus geraucht und die Kinder so, cool. Sind jetzt
Geht.
beide so starke Anti-Raucher, genau. Da bin ich, das finde ich wirklich bewundernswert, weil es ja durchaus einen starken Zusammenhang, nicht Zusammenhalt, zwischen, wenn die Eltern rauchen, rauchen die Kinder wahrscheinlich auch, besteht.
Kann gut sein, aber bei mir ist es tatsächlich so, beide meine Eltern rauchen nicht, also haben auch noch nie geraucht, gar nichts. Mein Vater hat ab und zu mal Zigarren geraucht, aber später im Leben, da war ich auch schon selber erwachsen, als ich das mitbekommen habe. Mein Stiefvater hat allerdings ist ein ziemlich starker Raucher. Und ich glaube, das war dann auch bei ihm, der hat auch im Haus immer geraucht oder raucht auch immer noch im Haus, glaube ich. Und auch im Auto und viel auch vor allem. Und ich glaube, das war so ein Einfluss, der mir so suggeriert hat, unterbewusst, dass es normal oder okay ist zu rauchen. Meine Mutter ist sehr, sehr große Anti-Raucherin, hat auch noch nie in ihrem Leben, also weder ein Joint noch eine Zigarette geraucht.
Ja,
Sagt
das
sie
ist doch
zumindest.
auch witzig, oder? Also, wo die ja eigentlich in der Zeit groß geworden sind, wo dieses, sorry, vielleicht bin ich jetzt auch fies gegenüber deiner Mutter, weil die noch nicht so alt ist wie meine Eltern zum Beispiel. Aber die sind dann ja schon teilweise zu der Zeit der Flower Power und sowas groß geworden, wo dann einem jedenfalls jetzt immer gesagt wird, hey, die haben damals die ganze Zeit gekifft und alle. Ja, aber meine Eltern hatten damit auch überhaupt keine Berührungspunkte. Und das ist jetzt ja so viel normaler geworden, dass man jetzt kaum jemanden findet, der Student ist und nicht. Ich weiß nicht, ich würde schon fast sagen, Student und noch nicht gekifft ist unwahrscheinlicher als Student und schon gekifft.
Ich würde sogar noch weitergehen, wenn die in größeren Städten studieren, dann jeder auf jeden Fall schon mal Molly genommen oder Speed. Das ist echt so normal und alle stehen irgendwie so über eine Ecke oder eine andere auf Techno und auf jeden Fall, ja, bin ich bei dir. Aber bei meiner Mom ist, glaube ich, also die zum einen, also no offense, Mom, wenn du das hörst, aber sie ist auch nicht so krass jung und bei ihr ist es die gleiche Geschichte wie bei deiner Freundin und deinem Dad, weil sie ist auch im Raucherhaushalt groß geworden und sie war aber schon als Kind voll anti. Also sie hat so Sticker mit nach Hause gebracht, so mit Rauchen macht schlank und da war halt so ein Skelett drauf, was eine Zigarette in der Hand hat.
Geil, das den Eltern geben.
Ja, hat seinen Kühlschrank gepickt und
Nice, richtig geil von deiner Mama.
ja.
Nice.
Also die war schon, ich glaube eben auch dadurch, dass ihre Eltern beide RaucherInnen waren, hat sie halt auch so eine lebenslange Anti-Haltung entwickelt. Aber es ist spannend, wie das psychologisch funktioniert, dieser Mechanismus, oder?
Ja, gleichzeitig immer mehr, also überhaupt der Anteil derjenigen, die rauchen, nimmt beständig in Deutschland ab. Auch derjenigen, die Alkohol trinken, nimmt in Deutschland auch ab, der Anteil.
Krass.
Aber gerade bei Rauchern nimmt der Anteil an Jungs oder Männern, die rauchen, stärker ab als bei Frauen.
What?
Also zurzeit sind Frauen anfälliger oder Mädels anfälliger zu rauchen als Jungs.
What? Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, bei Jungs nimmt es stärker ab als bei Mädels. Keine Ahnung.
Statistik Fun Facts mit Henny.
Ja, Jungs gehen halt alle jetzt ins Gym pumpen.
Ja, ihr Bruder, aber kein Cardio-Bruder, geht schon mit Zigarette auch, du weißt.
Ah, geht, okay.
Ja, beim Pumpen finde ich,
Das
merkst du
sind.
es nicht. Ich finde, du merkst es nur bei Konditionssachen, wenn du rauchst.
Ja,
Und
die
zwar richtig
Gains.
arg.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Aber
Nee.
die Gains nehmen nicht ab, wenn man nebenher qualmt.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, weil ich war mal auf der FIBO, auf der Bodybuilding-Messe als Teenager irgendwann mit meinen Eltern. Oder mit meinem Mom, Stiefdad, und da waren so übertrieben aufgepumpte Testo-Schlucker. All natural, wink.
No.
Und die haben auch alle geraucht. Das
Aber
ist.
müssen jetzt essen.
Ja, okay. Could be.
Dann können sie ihre Diät besser durchhalten.
Also, es ist auf keinen Fall zutulich für irgendwas, aber ich glaube, es hat nicht so einen starken Einfluss beim Pumpen wie bei konditionsanspruchsvollen Sachen. Behaupte ich jetzt mal.
Ja. Okay, wir quatschen und quatschen und quatschen.
Aber so muss das sein, Alter.
Ja, aber du hast vorbereitet und
Yes.
du willst mir nahelegen, wie ich doch, wo wir die ganze Zeit über unsere Eltern reden, teach your parent.
Okay, Digga. Erklär mal bitte deinen Eltern, was Pimpnails sind oder was ein Pimpnail ist.
Oh, kannst du mir ganz kurz helfen? Rechts oder links?
Ich bild mir ein rechts, weil links kommen die Schellen immer.
Ich hoffe, ich liege damit richtig, aber Mama, Papa, wenn man auch sonst immer feingestutzte Fingernägel hat, dann ist doch der kleine linke Fingernagel lang gelassen und dann ist er schon, oh, ich sag schon fast 10 Zentimeter länger, dass er so weit hinausragt, dass man doch in den kleinen Tütchen, wo sich weißes Pulver befindet, mit dem kleinen Fingernagel etwas rausangeln kann, um sich das dann an die Nase zu halten.
Und dann stark einatmen.
Stark einatmen. Genau. Das spart halt das Zusammenrollen der Geldscheine. Man hat sozusagen immer sein kleines Löffelchen für die Koksnase mit dabei. Und dafür hat man dann eben seinen Fingernagel.
Das war erschreckend gut erklärt, Alter. Also es war. Das klang. Zeig mal deine kleinen Fingernägel. Okay, also nicht lang, okay, aber war sehr, sehr gut, sehr richtig. Also wenn ihr sowas auf der Straße sieht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass diese Person Blow ganz gut findet.
Ja, das ist witzigerweise immer noch ein Ding. Also ich sehe das oder erkenne das doch durchaus bei einigen, die das noch immer so haben. Und da geht es gar nicht unbedingt darum, auch tatsächlich die Fingernägel da länger zu haben, um dafür zu nutzen, sondern auch als eine Art Statussymbol. Weil, hey, klar, das sieht nach Geld aus, das sieht nach verrucht aus, das sieht nach, ja, sieht nach all dem aus und deswegen gibt es ja noch genug Anhänger dafür, die das auch tatsächlich noch heutzutage eben als Statussymbol haben.
Was weird ist, aber naja.
Ja, es gibt doch immer diese Urban Myth, woher Baggy Pants oder wie Baggy Pants entstanden sind.
Da bin ich mal gespannt, weil ich kenne auch eine Version.
Also aus dem Gefängnis her,
Ja, genau.
dass wenn man die Hose so ein bisschen tiefer gezogen hat, eben baggy, dass man damit angedeutet hat, dass man doch für Geschlechtsverkehr bereit wäre.
Dann kannst du ruhig sagen, in der Knastdusche in den Arsch gefickt werden.
Das ganz genau. PG können wir sowieso hier vergessen, wir haben immer ein R-Rating. Dass du halt ein
Indeed.
Hinterlader bist. Nee, also es geht eben vor allem darum, dass man dann eben für bestimmte Gefälligkeiten bereit ist, sein Popo herzugeben. Und dass das daher kommt. Das würde dann ja entsprechend diese ganze Baggy-Pants-Bewegung diskreditieren. Nichtsdestotrotz wurde es ja ein starker Trend.
Aber ich glaube, also das sind jetzt zwei Sachen. Das eine sind die Baggy Pants und das kommt daher, dass du halt so weite Overalls angehabt hast oder so weite orangene Kluft. Also einfach der Schnitt der Klamotten war sehr weit. Das ist ja baggy. Dass du die unterm Arsch trägst, ist was anderes. Also das ist das, was du beschrieben hast. Aber die Baggy Pants an sich ist tatsächlich dem angelehnt, dass halt viele Leute aus sozialen Unterschichten auch Zeit im Gefängnis verbracht haben. Und dann Solidarisierung mit denen war halt eben auch sich sehr weite Hosen anziehen. Aber dass man die so weit unten trägt und das dann andeutet, dass man. Das ist ja auch ein Ding gewesen, dass man die auch als weißer Junge in der Vorstadt. dass man die so weit hat unten hängen lassen. Und das kommt angeblich daher. Also auch daher.
Okay, deswegen, das war der Educational Part.
Jetzt kommt der Fun.
Aber nee, wir bleiben noch kurz bei Educational und dann kommt der Fun. Denn kannst du dich an die Voyager Golden Record erinnern?
Mein erster Gedanke.
Voyager 1 und Voyager 2.
Mein erster Gedanke war Star Trek, aber ich glaube, du willst auf die Sonde hinaus, oder?
Ja, genau. Die Star Trek, weiß ich nicht. Kommt Voyager 1, also die Star Trek-Serie und der Name von der Sonde oder andersrum?
Puh, gute Frage.
Du
Voyager wurde
musst es
in den
doch.
80ern gedreht.
Damit ist erst die Sonde, wobei das wurde vielleicht früher geschrieben, denn die Voyager-Sonden wurden 1977 ins All geschossen.
Okay, das ist älter als die Star Trek Voyager-Serie, auf jeden Fall.
Ja, aber damit kannst du dich ja durchaus noch dran erinnern oder weißt, was es ist. Krass.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die Voyager-Sonden waren doch die, die an den Rand unseres Sonnensystems geschossen wurden, um zu gucken, wie weit irgendwas ist, oder? Oder was war das Ziel?
Fast. Das Ziel war tatsächlich, eine Art Landkarte an Aliens zu schicken.
Ah, okay. Ja, deswegen auch der Name. Okay, macht Sinn, ja.
Ja, und zwar wurden 1977 zwei Sonden ins All geschossen. Die sind dann erst um verschiedene Planeten geflogen, um die Sonne, dass sie Schwung aufnehmen konnten. Und dann sind sie mittlerweile 23 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Und damit sind sie das weitest entfernte menschliche Objekt, das zurzeit existiert. Und die haben mittlerweile das Sonnensystem verlassen.
What?
So weit sind die schon, ja, genau. Denn irgendwann wirst du ja nicht mehr wirklich abgebremst, sondern behältst deine Geschwindigkeit bei, weil, hey, nahezu kein Luftwiderstand, ja, kein Luftwiderstand im Weltraum
Ja,
existiert.
auch keine Massen, die dich halt ziehen.
Genau, ja. Und dadurch sind die super schnell. Und auf diesen Sonden sind eben zwei, also ist eine Schallplatte, eine goldene Schallplatte ja, hinterlegt. Und auf diesen Schallplatten sind Bilder wie zum Beispiel von nackten Menschen, von der Erde, vom Planeten, von Delfinen, von Bäumen,
What
von so
the
einem
fuck?
Typen, der an einem Eis leckt. Das sind halt einfach so random irgendwie 120, nicht ganz 120 Bilder. Und eben, ich habe das verstanden, warum da so Menschen und warum Bäume und bla und halt wollten halt zeigen, wie es bei uns auf der Erde aussieht. Und dann ist so ein Typ, wie er so an so einem Eis leckt. Und klar, kann man auf Wikipedia gucken, wie es aussieht. Super weird.
Alter, intense weird.
Ja, und dann sind da halt so Grußbotschaften in, oh, lass mich lügen, ich glaube 55 verschiedenen Sprachen, wo dann jeder sagt, hallo, wir sind Menschen. Und halt wirklich auch in Deutsch irgendwie. Irgend so eine komische Germanistin hat das eingesprochen für Deutschland oder in Deutsch. Und dann eben auch die ganzen anderen Ländern, so Grußbotschaften. Ja, der Präsident von Amerika, Jimmy Carter, hat darauf irgendwie einen Text geschrieben und sowas. Also wurde versucht, da zeitgleich noch eine Art Sternkarte mit einem tatsächlichen, ja, Wegweiser mitzuschicken, wo denn die Erde ist. Also haben sie natürlich, konnten ja vorher schon einzeichnen, welchen Weg die Voyager nehmen wird, die Sonde, und dann können, wenn die Aliens es finden, irgendwann eben einfach den Weg zurückverfolgen und eben hier zur Erde kommen und uns besuchen. Denn dadurch, dass es Gold ist und Gold rostet nicht, korrodiert nicht, Gold ist wirklich wirklich, wirklich super gut, auch gegen die
Edel.
Strahlung sehr, genau, sehr resistent, und ist gut eingepackt. 500 Millionen Jahre wird diese goldene Schallplatte wahrscheinlich eben, hey, wer berechnet sowas? So lange wird es diese Information vorhalten und so lange können die Aliens dann herkommen und unsere verwüstete Erde finden.
Ah, krass. Gibt's auch keine Abnutzungseffekte bei irgendwelchen kosmischen Höhenstrahlungen? Also da ist ja, im Weltraum ist ja das komplette EM-Spektrum unterwegs, da kann ja alles drauf knallen.
Ja, genau, das ist aber eben, weil Gold so ein krasses Edelmetall ist, eben Gold eines der am besten haltbaren Elemente, die es gibt. Und dadurch soll es eigentlich ohne Probleme für die nächsten 500 Millionen, also eben für eine lange Zeit möglich sein.
Ah, mega cool, ey. Ich habe gerade parallel gegoogelt, während du erzählt hast, wenn ihr da draußen euch das ein bisschen reinziehen wollt, weil die Voyager hat auch Bilder geschickt von ihrer Voyage. See what I did there?
Oh, nice.
Und ihr könnt auf der. ihr könnt auf der Seite vom NASA Jet Propulsion Laboratory von der University. Nee, vom Caltech, also vom California Institute of Technology. Könnt ihr euch die Bilder anschauen, sieht mega abgefahren aus, ey. Richtig cool.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr cool, wie viel die NASA so versucht, an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Es ist gar kein Problem, irgendwie an Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop zu kommen. Mhm. Und die sind so geil, solche Bilder, die sind so krass detailliert von so weit entfernten Galaxien. Das ist so krass und das ist alles von jedem einfach einsehbar. So von wegen, hey, ja, wir waren nie auf dem Mond oder Planeten gibt's nicht, die sind nicht rund oder all so ein Bullshit, was man auch immer erzählen kann. Es ist alles öffentlich einsehbar für jeden, diese Information, welche Bilder von Merkur, Venus, Mars, Mond alle gemacht wurden, die ganzen Videos. Es gibt die ganzen Videos von der Mondlandung, sowas gibt es öffentlich. What the fuck? Wie geil ist das denn? Das ist wirklich so transparent alles gestaltet und trotzdem kommt dann hier, was weiß ich, der Joachim aus der Nachbarstraße und so, ne, wir waren nie auf dem Mond, ne?
da hast du recht, aber mein Gegenargument wäre, dass die NASA entirely aus Steuergeldern finanziert wurde und dass die in den 60er, 70ern und 50ern auch schon mit dem Race to Space Abermilliarden US-Dollar, damals schon Abermilliarden, das heißt zur damaligen Inflation, zu damaligen Inflationswerten, was noch mehr als es heute ist, in die NASA gepulvert haben, dass sie die Ersten sind, die einen Mann auf den Mond schicken können. Und von dem her würde ich argumentieren, wenn die Öffentlichkeit schon dafür zahlen muss, dann sollen sie wenigstens die Ergebnisse sehen dürfen.
Das dürft. Ja. Der Wettlauf zum Mond, beziehungsweise Wettlauf zum Weltall, ist natürlich auch super witzig, weil die Russen haben eigentlich alles geschafft zuerst, nur den Mond nicht.
Aber wir waren nie auf dem Mond. Also ja. Die Bilder sind fake, die Fahne weht.
Ja, das sieht man noch, die Flagge weht, also es kann doch gar keinen Wind geben. Und
genau. Fuck. Und die Erde ist flach.
Ist flach. Ja. Aber das ist eigentlich alles eine sehr, sehr gute Überleitung und auch zeitlich sehr, sehr passend, denn du kannst dich jetzt hier mal ein bisschen in Hab-8-Stellung begeben, denn wir sind bereit für persönliche Fragen.
In Hab-8-Stellung, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Geil. Großartig, ja. Ich bin down, Alter. Ich bin ready.
Wir müssen thematisch natürlich guten Übergang finden und wir bleiben, oder wir haben unsere beliebte Kategorie, meine Aussprechungsweise ist Kill, Mary, Bang, Branson, Musk, Bezos.
Branson, Musk, Bezos. Puh. Okay, ich brauche kurz einen Publikum-Joker. Branson ist Microsoft-CEO?
Nee, Richard Branson ist irgend so ein britischer Geschäftsmann, der hat irgendwie in alles Mögliche investiert, ist jetzt Milliardär. Aber was die drei, vor allen Dingen, warum es thematisch passt, in die gleiche Gruppe bringt, ist, alle drei haben eine Weltraumfirma oder Raketenbaufirma gegründet und Branson und Bezos wollen am 4. und 20. Juli ins All und Musk, also er selbst war noch nicht, aber SpaceX hat ja schon Flüge bis zur ISS-Station geschafft und die haben alle drei also einen Weltraum wollen auch Tourismus im Weltraum anbieten.
Ah, okay. Ich habe ihn gerade vor allem hart mit Stephen Ballmer verwechselt, dem Owner von den Clippers. Der ist, glaube ich, Co-Founder von Microsoft, oder? Mit Bill Gates zusammen.
Kann sein.
Oder Venture, der hat das, egal. Ich dachte, es geht um irgendwelche Silicon Valley Venture Capitalists, aber macht ja keinen Sinn, weil Amazon ist in Seattle. Egal. Okay, Bezos, Musk und Branson. Okay, da du weißt, wie meine Meinung zu Elon Musk ist, kannst du dir vorstellen, was ich mit ihm mache. Ja. Ich hasse diesen Mann aus den Tiefen meines Herzens und es ist so irrational, aber ich hasse ihn so sehr. Deswegen auf jeden Fall kill Elon Musk. Alter, nenn dein Kind gescheit, Alter, und nicht irgendwie Spasti, ey, ich hasse dich. Okay, dann haben wir noch Branson und Jeff Bezos. Ich glaube dann Ich weiß nicht, wie der Mann aussieht. Deswegen sage ich mal, bang, Jeff Bezos, weil dann ist es eine einmalige Sache. Könnte hot werden, auch wenn er ein bisschen wie ein Alien aussieht. Und dann muss ich wohl in klassisch indischer Tradition nie gesehen, trotzdem verheiratet, Mr. Branson zu meinem Mann machen.
Passt, der hat eh lange Haare.
Scheiße.
Okay. Ja, und du hättest ja auch aufgrund dessen, wie sie jetzt gerade thematisch zusammenpassend irgendwie darauf deine Präferenzen legen können.
Aber ich hasse Elon Musk so sehr, ich kann in jedem Szenario
Okay.
so. Das Einzige, wo es vielleicht schwer wäre, wäre so irgendwie Mao Zedong, Hitler, Elon Musk. Dann würde ich mich schwer tun, aber ansonsten ist es immer Kill Elon Musk, ey.
Okay, ja.
Hasse ihn, Alter.
Ja, ich finde es witzig, dass eben dieser Richard Branson ist wirklich so unbekannt dafür, dass er eben Milliardär ist und hat irgendwie in Musik und Immobilien natürlich alles Mögliche in Großbritannien Geld investiert und dadurch Milliardär geworden. Und der hat jetzt auch sein Weltraumunternehmen gegründet und möchte jetzt Bezos schlagen, wenn es darum geht, wer zuerst in All fliegt. Und
Wow.
darum kommt jetzt nicht sofort die anschließende Frage, denn wie ich gerade meinte, Bezos möchte am 20. Juli, ich glaube am 20. Juli, whatever, irgendwann, jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen, möchte er ins All fliegen und er nimmt seinen Bruder mit. Und er nimmt irgendeinen Dude mit oder irgendein Mädel, oder eine Frau, die 28 Millionen dafür zahlt. Ja, kann sein. Und er
Jesus
nimmt
fucking
eine
Christ.
82-jährige ehemalige Pilotin mit. Und er hat einfach gesagt: Hey Leute, bewerbt euch auf den Platz hier und ich nehme euch mit. Wärst du mit dabei?
Nee.
Nee, kein Bock ins All zu fliegen
Na,
für Umme und dann.
na, es ist nämlich ein Riesenproblem, weil durch dieses ganze Raumfahrgedöns, was wir machen haben, und du brauchst ja unfassbare Mengen an Energie und dann stößt du ja so partielle Treibstofftanks ab und es entsteht alles Mögliche an Weltraumschrott. Und es ist so ein Problem, dass sich bei uns in der Stratosphäre oder weiter draußen so viel Müll im Umlauf befindet, dass es gar nicht mehr so safe ist, raufzufliegen. Ohne dass du, weil wenn dich so ein Teil trifft, was mit der Winkelgeschwindigkeit unterwegs ist, beziehungsweise mit der absoluten Geschwindigkeit auf der Höhe, das durchschlägt halt alles und dann stirbst du. Also zum einen ist es unfassbar gefährlich, zum anderen, wie bei allem, wo Tourismus im Spiel ist, das macht es nicht besser. Also es wird noch mehr Müll dann bei uns über der Erde rumfliegen. Und dafür, dass so ein paar Vollidioten rausfliegen können, schau mal, die Erde ist doch rund. Nee, sehe ich nicht ein. Ich finde, Weltraumtourismus sollte verboten werden. Ich
Krass.
finde, es dürften nur Weltraummissionen aus wissenschaftlichen Zwecken von der russischen Raumfahrtgesellschaft, der ESA, der chinesischen, der US-amerikanischen und dann auch nur, wenn es nötig ist, gemacht werden, weil eben alles, was wir da hochschießen, erzeugt Müll und Abfälle, die es gefährlich macht, wieder hochzufliegen. Und abgesehen davon ist es halt auch nicht geil, dass wir es einfach jetzt schon geschafft haben, unsere fucking Stratosphäre zu verschmutzen, weil der Planet noch nicht reicht. Und ich bin sehr dagegen. Also meine Meinung ist absolut hardcore verbieten, vor allem Zivilisten in den Weltraum zu fliegen.
Krass. Ja, absolut verständlich, aber starke Meinung, krass.
Ich verstehe allerdings auch, was du meinst, weil du bist ja so ultra fasziniert davon und ich bin mir auch sicher, dass du, oder du hast es schon gesagt, sogar im Podcast, dass du alles dafür geben würdest, auch auf den Mars fliegen zu können und bei einer realistischen Chance einer der ersten Kolonisten zu sein, dabei wärst. Verstehe ich auch irgendwie, aber ich bin der Meinung, lass erstmal hier vor unserer eigenen Tür den Dreck kehren, bevor wir irgendwo anders hinfliegen.
Ja, ich hoffe einfach, dass die technologischen Fortschritte eben auch meinetwegen durch die Privatwirtschaft, die das Ganze versucht touristisch zu nutzen, einfach so viel schneller ist als der menschliche Drang, alles zu zerstören. Und wir dann einfach schnell genug irgendwas entwickeln, um es wieder sauber zu machen oder schnell genug entwickeln, dass wir doch überleben, als wir es zerstören.
Ja, das wäre wünschenswert. Aber eben, ich sehe ein Riesenproblem am Weltraumtourismus eben, dass der Schmutz in den Umlaufbahnen oder die Partikel und Metallabfälle durch keine Ahnung was alles, die werden halt, glaube ich, irgendwann echt problematisch, weil es halt irgendwann scheiße gefährlich wird, aus der Erdatmosphäre rauszufliegen, weil du eben von so Teilen getroffen werden könntest. Und da reicht eine Schraube, wenn sich eine Schraube mit 30.000 Sachen, 30.000 km/h bewegt oder 10.000 Metern pro Sekunde, keine Ahnung, Ciao.
Ja, zerfetzt ist das, deine kleine Raumkapsel, ja.
Ja.
Dazu, Fun Fact, weißt du, wie hoch die ISS fliegt?
36.000 Kilometer.
400 Kilometer.
Was? Achso,
Ja.
warte mal, wie bin ich darauf gekommen?
36.000 ist.
Aber fliegt die ISS geostationär?
Ja.
Was? Das sind. Ohne Scheiß?
Ja, es sind 400. Hä? Ja. Alter,
Ich
du
glaub,
bringst
ich
mich so
glaub's, ich
durcheinander.
glaub's dir, ich glaub's dir.
Okay. Gut. Ich hätte das nachgeguckt. Die ISS fliegt 400 Kilometer um. Also der Abstand von Erdoberfläche zu ISS 400 Kilometer. Und der Fun Fact dazu ist, dass die jetzt Jeff Bezos und Richard Branson wollen irgendwie 90 Kilometer schaffen. Und damit gilt das schon umstritten, aber die fliegen nur 90 Kilometer hoch und dann wieder zurück. Und dann sagen sie, ja, ich war im Weltall.
Ich kenn mich da auch nicht aus, welche Schicht als irgendwas gilt. Ah, fuck, du hast voll recht. Ich habe das voll. Voll ich weiß nicht, wie. Ich habe die 36.000 gerade ein bisschen zu überzeugt gesagt. Ich habe an Erdumfang gedacht, aber das sind 42.000. Also es war alles falsch auf allen
Alles
Ebenen.
falsch. Ja, ich weiß, 36, das ist 12% zum Mond.
Ja, das ist schon richtig weit. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Vor allem so voll so. Ja, 36. Was?
Ja, passt.
Ich kann mich nämlich erinnern, wir hatten im Physikabitur hatten wir eine Aufgabe, da mussten wir den Radius von der geostationären Umlaufbahn ausrechnen. Da habe ich es allerdings richtig gemacht.
Ich musste es in meiner in meinem meiner Physikklausur im Studium
Ah, geil.
war eine der Fragen, welche Erdumlaufbahn haben geostationäre Satelliten oder so?
Ja, und dann musst du die Zentripetalkraft mit der Gravitationskraft gleichsetzen und nach dem Radius auflösen.
Ich musste es noch nicht mal ausrechnen, sondern ich musste es einfach nur wissen. Und das war irgendwie,
What?
ja, genau.
Aber das ist relativ einfach, das ist dann irgendwie einfach die dritte Wurzel aus irgendwas, den Massen und schieß mich tot.
Ah, egal, viel gewinnt.
Musst halt die Masse von der Erde kennen, glaube ich. Aber die war gegeben, keine Ahnung.
Ja, die Massenberechnung der Erde haben übrigens schon die Griechen gemacht. Die
Echt?
haben schon die Erde berechnet. Die haben sich ein bisschen vertan. Vor allen Dingen haben sie auch den Abstand zum Mond oder zur Sonne berechnet und haben sich um den Faktor 10 vertan oder so. Aber
Das ist
damals haben sie es
solid.
hingekriegt. Auch so von wegen, die haben auch den Radius der Erde oder den Durchmesser der Erde berechnet und bla bla bla. Die Griechen, die wussten, ja, die Erde ist rund, die wussten das. Und
Ja.
heutzutage alle so, die ist flach, Mann! Richtig
Das
geil.
ist echt großartig.
Die Griechen haben hier Gangbangs abgehalten, nur mit Männern, aber wussten wenigstens schon, dass die Erde rund ist.
Ja,
Also,
das schließt sich ja nicht aus. Ich
nee.
meine, du kannst ja einen guten All-Guys-Gangbang appreciaten und trotzdem ein Faible für Physik haben, oder? Schließt sich ja nicht aus.
Schließe ich in keinster Weise aus, ja.
Großartig.
Gut, aber damit bist du jetzt so ein bisschen, was das Thema Weltraum angeht, ja, dem Ganzen entflohen. Einfach hast die 36.000 Kilometer Erdumlaufbahn erreicht und damit keine Chance, wieder zur Erde zurückzukehren.
Das war richtig peinlich, vor allem überzeugt nicht so. 36.000. Nein, Alter. Nein.
Ja, Faktor 90. Welche Fremdsprache würdest du gerne sprechen?
Oh, zwei tatsächlich. Ich würde ultra gerne Mandarin sprechen.
Ja.
Und oder schreiben, weil es halt so praktisch ist. Es gibt 1,5 Milliarden Chinesen und noch mehr Leute, die Chinesisch sprechen und schreiben oder schreiben können. Und das ist einfach so die Sprache der Zukunft. Und einfach das wird unsere prägende Kultur werden in den nächsten Dekaden. Da bin ich mir recht sicher, wenn die USA abgelöst werden. Und das andere, was ich gern könnte, habe ich tatsächlich angefangen aus gegebenem Anlass, aber das werden wir euch nicht verraten, ist Spanisch.
Ja, habe ich auch mal angefangen und wieder aufgegeben.
Was für kurzem, oder?
Nee, müsste 2 Jahre her sein. Da habe ich tatsächlich auch einen Kurs besucht und ich war sogar relativ gut, wie gut man halt im Kurs sein kann. Und ich habe dann, es müssten 20 Stunden oder so gewesen sein, die ich da zum Kurs besucht habe und
Damn.
danach aufgegeben. Fuck, kann auch nicht sein, ist so schlecht. Aber Mandarin, genau das ist es nämlich auch. Ich würde auch gerne irgendwie mit den Chinesen mich unterhalten können. Einfach weil es, wenn es, was deine Möglichkeiten im Job angeht, extrem steigern würde, wenn du Mandarin kannst. Das ist, glaube ich, so krass, was eben mit wie vielen Menschen man sich da plötzlich unterhalten kann, mit was für einen wirtschaftlichen Vorteil man hat, wenn man mit denen ja, auf Mandarin reden kann, denen richtig reden. Das ist krass.
Ich glaube, es ist voll wichtig, wenn du so Marketing, Sales oder sowas machst. Also wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, in eben Sales, Marketing, also Verkauf, Werbung, sowas. Und das ist halt einer der Zukunftsmärkte, beziehungsweise die Produktion ist da und dann musst du halt. Ja, wobei jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich musst du in jeder Führungsposition, sobald du Standorte da hast, wäre es nicht schlecht, wenn du Mandarin sprichst. Weil ich glaube, die können schon auch Englisch da, die vor Ort arbeiten. Aber es ist natürlich immer besser, wenn du mitbekommst, wenn die über dich lästern.
Was sie so oder so machen. Denn als White Guy in China fällst du auf wie ein bunter Hund.
Wobei es kommt, glaube ich, drauf an, so in Shanghai nicht mal unbedingt.
Genug Ausländer. Stimmt.
Ich glaube, Shanghai ist so westernized und da gibt es so viele Businessleute, große internationale Banken, dass da auch einige Weiße gibt.
Das ist genug Weiße.
Oder nicht so, oder dass es nicht nur ostasiatische, aussehende Menschen gibt.
So klein sind die auch gar nicht, dass man so krass einfach aufgrund der Größe auffällt. Das wird ja auch häufig eben, Asiaten sind alle immer klein. Chinesen geht's, natürlich sind die meisten ein bisschen kleiner als man selbst, aber gar nicht so krass würde man da auffallen.
Aber Japaner sehr wohl tatsächlich.
In Japan, ja.
Eine Kollegin von mir, Shoutout Toni, die macht gerade Postdoc in Japan und die ist 1,70, vielleicht ein bisschen größer, also eine bisschen überdurchschnittlich große Frau für unsere Hemisphäre und die fällt auf wie ein bunter Hund. Die ist so viel größer als die meisten Männer, also fast alle Männer. Das ist komplett arg.
Ja, die, was heißt, was ist das? In Europa wird man, es gibt ja sehr, sehr krasse Unterscheidungen zwischen Westeuropäer, osteuropäische Wurzeln, ob die jetzt slawische Wurzeln oder gotische Wurzeln, germanische Wurzeln, wird in einem sehr, sehr kleinen Gebiet gibt es sehr, sehr große Unterscheidungen. In Asien ist es halt, du bist Asiate.
Ja, aber das ist unsere westliche rassistische Weltanschauung.
Wollte ich gerade sagen, eben, das ist so, du bist Asiate, aber das ist ja nicht, eben ja auch total krass getrennt. Also ein Japaner und ein Chinese sind ja auch genetisch total verschieden und eben haben auch sehr, sehr verschiedene Ursprünge, sag mal Ursprünge zu, ja, Ursprünge zu. Und deswegen, ja, kann es ohne Probleme sein, dass die einen klein und die anderen groß sind, wobei das sind doch alles Asiaten.
Ja, das ist halt unsere rassistische Prägung als privilegierte weiße Männer.
Die gute.
Fun Fact dazu, Indien ist ein Beispiel dafür, wie ein Land schon so divers sein kann, dass es absurd ist, weil wenn du in den Süden runter gehst, dann sind die Leute richtig dunkel, also so wie Sri Lankaner und teilweise so wie Ostafrikaner, also wirklich, wirklich, wirklich dunkelhäutig. Dann, wenn du was ist das, die Südwestküste hochfährst, kommst du irgendwann in die Region, ich habe den Namen vergessen, aber die sprechen da eine Sprache, die heißt Kannada, also so wie das Land nur mit 2 N. Und es ist so anders von Hindi, dass das für Leute, die Hindi sprechen, so ist wie für uns Polnisch. Also das ist eine ganz andere Sprachherkunft sogar. Das ist so überhaupt nicht wie Hindi, auch ein eigene Schriftzeichen und sowas. Und im Norden von Indien, so Bombay, Mumbai und sowas, sind die Leute so hellhäutig, dass sie eigentlich nicht viel anderen Farbton oder Hautpigmentierung haben als eine Mitteleuropäer. Das finde ich so geil. Innerhalb von einem Land hast du allein schon so eine Fluktuation, Sprache, Kultur, Aussehen. Das ist voll
Ja,
krass.
der Clusterfuck in Indien ist brutal. Das ist, das sind so, was haben die 6 verschiedene Sprachen eigentlich?
Bestimmt, ja.
Und alle sind total unterschiedlich. Und auch dieses, in Fernsehshows werden vor allen Dingen diese sehr, sehr hellhäutigen, umso hellhäutiger,
Das ist
umso
schöner.
wahrscheinlicher kriegst du die Rolle und umso schöner. Das heißt, dieser Rassismus ist in obwohl sie das gleiche Volk hier sind, beides Inder, und es ist so, okay, ich bin besser, weil ich weißer bin. Was? Es ist noch so fest da drin verankert, wie, das ist, ich finde das so krass. Richtig krass.
Da habe ich eine geile Diskussion vor kurzem in der. Nee, das ist schon länger her. Oder? Krieg's nicht mehr hin. Das war auf jeden Fall schon in Wien. Da habe ich eine geile Diskussion von zwei so Öko-Döko-Sozialwissenschaftlerinnen überhört. Da ging es darum, ob diese Pale Skin, Also, dass halt diese hellhäutigen Leute als Schönheits- oder dass Hellhäutigkeit mit Schönsein assoziiert wird. Ob das noch aus der britischen Kolonialzeit kommt und so indoktrinierter Rassismus ist, oder ob das so intrinsischer kultureller Rassismus ist. Und turns out, es ist Letzteres. Also, dieses hellhäutig ist schön, gibt's schon viel länger, als die kolonialisiert waren, beziehungsweise als sie viel mit Weißen zu tun haben. Und das galt schon, also die haben unter sich irgendwie ausgemacht, so, ja, okay, passt, Alter, hellhäutig sein ist besser, schöner, keine Ahnung. Ist halt auch ein Zeichen dafür gewesen, dass du wohlhabender bist und deswegen erstrebenswerter, weil du halt weniger der Sonne ausgesetzt bist, weniger wahrscheinlich ist, dass du eine körperliche Arbeit ausgeführt hast und entsprechend halt dann, ja, wohlhabender sein ist halt in jeder Kultur erstrebenswert.
Ja, Alter, ich finde das so krass. Auch in Afrika ist das so. Du kannst ja auch hellhäutiger sein, wenn du aus Nordafrika kommst, oder du kannst tatsächlich Schwarzafrikaner sein. Das heißt, wirklich total dunkle Hautfarbe haben. Und auch da ist es, ohne dass es irgendwie eine Art kolonialen Zusammenhang gab oder gibt, ist es schon früher so, okay, ich bin heller als die Schwarzafrikaner, ich bin besser. Und das war so, ja, ist halt so.
Ja, es ist
Also
komisch, oder?
unabhängig von irgendwie, von, dass sie irgendwie schon Europäer kannten, die noch weißer waren, war da schon drin so, okay, heller ist besser. The fuck? Richtig weird.
Ja, ist ganz komisch, ey.
Ja, vor allen Dingen als Schwarzer, also umso schwärzer, dunkler du bist, umso wahrscheinlicher müsstest du auch eigentlich die Sonne da überleben und hast dann weniger selten Krebs, im Hauptkrebs, und es ist doch eigentlich umso dunkler deine Hautfarbe, umso eher hast du eine Sichelzellen-Anomalie. Und damit bist du umso wahrscheinlicher gegen Malaria geschützt. Also es ist eigentlich viel, viel besser, wenn du dunkler bist.
Ja, voll.
Also, nee. Cause.
Fuck
Fuck it.
it, genau. That's why. Ich glaube halt,
Ja.
einer der kulturübergreifenden Gründe ist halt echt, dass Leute, die hellhäutiger sind, weniger Sonnenexposition haben und deswegen eher eine höhere Arbeit gemacht haben und keine körperliche Arbeit im Freien. Und das ist halt natürlich immer erstrebenswert.
Ja. Weird.
Voll.
Aber ich habe keinen Bock mehr. Lass mal Clear Cut. Lass
Okay,
mal einfach mal über
let's go.
was ganz anderes reden.
Let's go.
Bugs oder Suns?
Oh yes! Ich habe nämlich extra meine Hausaufgaben gemacht, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, weil wir hatten es schon von. Es geht um die NBA Playoffs, also die Finalspielrunden.
Genau, ja.
Und die haben wir beide ja am Anfang auf jeden Fall relativ stiefmütterlich verfolgt, weil es uns irgendwie nicht mehr so packt. Ich glaube, mich noch weniger als dich. Und ich habe jetzt aber ab den Conference Finals sehr brav immer alles hochaktuell geguckt und auch so ein bisschen drumherum gelesen. Und die Finalpaarung steht jetzt fest, und zwar aus der Eastern Conference gehen die Milwaukee Bucks in die Finals. Die haben letzte Nacht nämlich Spiel 6 gewonnen. In Atlanta, glaube ich sogar, haben die gespielt. Also beide Mannschaft, gegen die sie gewonnen haben. Und die Phoenix Suns haben in die Western Conference gewonnen. Und die treffen sich jetzt in den NBA Finals in einer Best-of-7-Series. Kommt drauf an, wie schnell Giannis mit seinem Hyperextended Knee zurückkommt und wie gut Chris Pauls Schulter hält, weil das sind schon zwei X-Factors, finde ich, für jedes Team. Aber vorausgesetzt, beide sind gesund die Serie durch, sage ich. Die Suns in 6 oder 7.
Okay.
Weil die spielen die konstant bessere Team-Defense. Da verteidigt wirklich jeder überragend gut. Und es gibt kein Matchup, wo ich sage, außer Giannis, auf das sie keine Antwort haben. Also.
Krass, ich würde das ganz anders sehen.
Echt, heraus.
Ja, denn ich sehe die Bucks in 6 oder 7.
Oh, wow. Aber
Denn
come on, das ist voll eng. Also.
es ist super eng, ja, das stimmt. Aber konträr zu dem, was du meintest, dass die Suns oder die Bucks eben keinen haben, wo sie dann ein konstantes Mismatch haben, sehe ich das anders, weil die haben Giannis, die haben Brook und dann damit haben sie zwei Big Men eigentlich, und Giannis kann alles außer werfen. Und wem wollen die entgegensetzen? Giannis soll von Jae Crowder verteidigt werden oder wie?
Genau, das wäre dann aber nur das einzige Mismatch. Und
Überhaupt nicht.
bei Brook Lopez, ich sehe die Andre Ayton den verteidigen tatsächlich.
Überhaupt
Wenn die den,
nicht.
wenn die schnell genug switchen, wenn er draußen kampiert beim Dreier, glaube ich, kriegen die den auf jeden Fall mal eine Hand ins Gesicht. Und unterm Korb sehe ich auf jeden Fall die Andre Ayton Brook Lopez verteidigen.
Ja, krass, denn da sehe ich ihn überhaupt nicht. Das hat ja
Echt?
Brook Lopez jetzt zum Beispiel in Game 5 gezeigt. Da hat er 33 Punkte gemacht.
War echt so viel.
Brook Lopez hat eigentlich alles nur in the paint. Er hat irgendwie zwei Dreier genommen. Und einer davon war halt Shot Clock expired oder half, also von der Hälfte vom Half-Court-Shot und war sowieso nur noch 3 Sekunden auf der Uhr, blablabla, musste einfach werfen. Aber der hat 16 von 18 Field Goals und eben zwei Dreier hat er nicht geschafft. Der hat 16 von
Holy
16
fuck,
Field
Alter.
Goals, alles in der Zone und so. Der hat die alle zerstört. Und Atlanta hat Capella. Und ich sehe nicht die Andre Ayton unbedingt als einen besseren Verteidiger als Capella an.
Auf
Und
keinen
damit
Fall.
denke ich schon, dass auch Brook Lopez dann eben ein krasses Mismatch hat. Und ja. Und dann haben die Bucks haben noch Chris Middleton, Jrue Holiday.
Der voll geil, der ein voll geiles Game 6 gespielt. Beide haben es richtig geiles Game 6 gespielt, ey.
Genau. Und da hat dann einfach, ja, haben die Suns nicht genug Leute, um entgegenzuschicken. Und dann werden die Bucks die einfach outscoren. Denn ja, die Defense ist echt schwierig und Devin Booker kannst du nicht halten. Chris Paul, wenn er in sein Midrange-Game kommt, dann kannst du ihn nicht halten. Aber die outscoren die einfach, weil die auch keine Chance haben.
Da bin ich mir eben nicht sicher. Ich glaube, die Suns spielen so eine unauffällig nasty Defense. Also die sind ja auch im Defensive Rating in der Regular Season richtig hoch gewesen. Ich glaube, Dritter oder sowas.
Aber die Bucks auch.
Ja, voll. Aber ich glaube trotzdem, du kannst Giannis einfacher aus seinem Spiel rausbringen, indem du die Zone, also indem du Crowder ihn mit Abstand spielen lässt, dann kannst du noch, fuck, wie heißt der 25er von den Suns? Alter.
Keine Ahnung. Eben, ich kenne auch nur die vier. Crowder, Aiden, Booker.
Oh Mann, wie heißt der? Das Sophomore, glaube ich, oder Third Year Player. Anyways. Und ich glaube, die haben genug lange Wings, die absinken können und die Zone crowden können, dass Giannis nicht mehr so einfach durchkommt. Und ey, Chris Middleton, der hat solche Up und Downs. Also der hat manchmal so
Ja,
Sachen
ja.
wie Spiel 6, wo er auch über 30 Punkte gemacht hat und der hat im dritten Viertel die ersten 16 Straight Punkte für die Bucks gemacht in Game 6. Also absurd. Aber der hat auch so Spiele, da geht er unter und schießt, was weiß ich, 3 aus 15 und hat 10 Punkte. Und
Ja, sehr streaky.
selber auch das gleiche bei Jrue Holiday.
Das, nee. Drew macht konstant seine 20.
Aber diese Field Goal Percentage variiert ziemlich stark. Also die,
Ja, stimmt.
also er
Aber
legt.
sobald der im Attack-Mode ist.
Das stimmt, er spielt. Und wo ich halt ihn als unglaublichen X-Factor sehe, ist halt Defense von entweder Booker oder Paul, weil der kann halt so gut verteidigen, der kann einen von beiden richtig downshutten. Es ist richtig schwer, aber ich gehe trotzdem. Oder andersrum, wem gönnst du es mehr? Gönnst du Janis oder Chris Paul den Ring mehr?
Janis, ich
Ja,
hasse
ich hasse
Chris
Chris
Paul.
Paul auch. Das soll furchtbar sein. Wobei es halt schon ein Career Achievement wäre, was er verdient hätte, weil ich finde, er ist ein Hall of Fame Point Guard, der ist 2005, glaube ich, gedraftet worden. War der Number One Pick? Oder Number Two Pick? Nee, 5 war Howard.
Keine Ahnung.
Anyways, der spielt auf jeden Fall schon 15 Jahre in der NBA. Hat nie die Conference Finals erreicht gehabt. Das ist jetzt das erste Mal in den Finals. Er spielt richtig dreckig und er floppt und er foult eklig und er verteidigt widerlich. Aber er ist halt auch nur 1,83 groß, also Bruder im Herzen. Und irgendwie gönne ich es ihm und irgendwie überhaupt nicht, weil er so ein dreckiger Hurensohn ist. Sorry.
Ja, das ist eben das Problem. Es ist so eine krasse Erfolgsstory, wie er ja, wie er erst die Thunder wieder gut gemacht hat letztes Jahr. Er ist dazugekommen, alle dachten, okay, die Thunder sind total scheiße und dann haben sie es voll gerockt und er ist mega gut geworden, nachdem er in Houston mehr oder weniger abgekackt hat,
Komplett,
beziehungsweise er
ja.
hat nicht das geliefert, was er sollte, weil aber auch das System scheiße war und er hat da nicht reingepasst, bla bla. Und dann ist er zu den Thundern und ist besser geworden. Und dann zu den Suns und alle so, jetzt ist er alt, washed up, dauernd verletzt
Ja.
und er ist nochmal besser geworden.
Ja.
Schon ganz geil. Aber als zweifacher MVP, also letztes Jahr und vorletztes
Ach
Jahr
so,
ist
Jan ist
Giannis
jetzt,
MVP
okay.
geworden, ja, wäre das irgendwie schon eine weitere Wertschätzung, eine weitere, okay, er hat es geschafft, sich immer und immer weiter zu verbessern und er ist einer der besten Spieler der
Absolut,
ganzen Liga.
absolut, der ist Top 3.
Deswegen, ja, Bucks in 6 oder 7.
Krass, also es würde mich natürlich freuen, aber ich glaube eher die Suns. Wobei, vom Altersaspekt her, ich weiß nicht, wie es vertragstechnisch bei den Bucks aussieht, ob die nächstes Jahr den Kader wieder ungefähr so aufstellen können, aber ich bilde mir ein, dass das jetzt auch das letzte Mal ist, dass die diese Window haben. Und der Trade von Drew Holiday für Eric Bledsoe, das war richtig gut, weil Eric Bledsoe war so ein Klotz am Bein, vor allem in den Playoffs. Und ich liebe Eric Bledsoe, damals Clippers-Zeiten 2011, die ganzen Alley-Oops mit und zu Blake Griffin, mega cool. Ich liebe Eric Bledsoe aus den Tiefen meines Herzens. Aber er hat halt auch das Philipp-Mutton-Gen, nämlich, dass er, wenn es drauf ankommt, nicht performt. Und von dem her war das ein richtig
That's
guter
what
Move.
She said.
That's what she said. Too close to home. ja, also ich glaube, die Suns könnten nochmal, abgesehen von Chris Paul, sind die so jung und die könnten nochmal eine Chance kriegen. Geiles System, geiler Coach, hustlen, junge, engagierte Leute, die besser werden wollen. Könnten die nochmal in den nächsten 2, 3 Jahren eine Chance auf den Ring haben, aber bei den Bucks sehe ich ehrlich gesagt dieses Jahr das letzte Window, wo es gehen könnte, vertragstechnisch. Ich kenne mich nicht aus, kann mich täuschen, aber.
Ja, weiß ich nicht genau. Aber ja, bleibt spannend. Ich finde es vor allen Dingen so cool, dass dann eben die ganzen anderen Teams rausgeflogen sind. Hier die Lakers,
ja, Alter, die
raus,
Sixers.
Die Clippers sind, ja, die Sixers. Genial. Für den Nets tut es mir gleichzeitig leid und finde ich voll cool, dass die Nets auch rausgeflogen sind. Das heißt, es ist schon mit die Mannschaften, denen ich es am meisten gönne, in den Finals zu stehen.
Absolut, die Nets waren so die denen ich es am wenigsten gegönnt habe, mit ihrem scheiß Superstars zusammenkaufen. Das überhaupt nicht funktioniert und alle sind immer verletzt und dann einfach noch Blake Griffin geholt für $3 und ein Sandwich bei Subway einen Vertrag unterschreiben lassen. What the fuck,
ja.
Alter.
Ja.
Und die Clippers, Alter, oh Gott. Sorry, jetzt müssen wir kurz im Basketball-Gossip abtauchen, weil das haben wir lange nicht mehr gemacht, ey. Also was war denn bei den Clippers los, Alter?
Ich glaube, es hat super gut das zusammengefasst, wo so beim letzten Spiel gegen die Suns Chris Paul irgendwie Patrick Beverly kurz so angelitten hat. Und
er hat ihn
einfach geschubst. Das Spiel war vorbei, die waren raus, es war alles so, okay, fuck, es ist egal. Und er schubst ihn einfach so, hä?
Die Clippers finde ich ein faszinierendes Team, weil so der Co-Superstar oder der arguably second-best-player Paul George, notorisch inzwischen ein Playoff-Versager, hat dann erst, nachdem Kawhi Leonard draußen war, hat er dann, ich glaube, 2 oder 3 Spiele war er draußen, die letzten 2, 3.
Ja.
Hat er dann richtig gute Zahlen aufgelegt und auch geliefert, aber vorher war der auch einfach nur so, der hat Spiele gehabt, der hat dann nicht mal 10 Punkte gemacht, wo ich mir denke, Junge, du kriegst fucking über 30 Millionen.
Mhm. Und auch genau da, wo es eigentlich drauf ankommt, wo man nicht, ich sag mal, gut spielen muss, sondern einfach nur hustlen, dass er Defense spielt, ist auch viel schlechter geworden.
Ja, der ist ein mega Verteidiger. Ja. Der hat LeBron genommen in den ganzen Pacers-Heat-Serien, hat der LeBron richtig gut verteidigt. Da war er jung, der ist ja auch 2010 erst gedraftet worden. Und so die Serie 12, 13, 14, 15 gegen Heat und die Cavs, dann war richtig geil, mega Spaß gemacht.
Ja, alles verloren. Die haben extra die letzten 2, 3 Spiele in der Regular Season verloren, damit sie gegen die Mavericks spielen können. Und dann zwingen die Mavericks die ins letzte Spiel.
Ist auch krass.
Geil. Richtig gut.
Ja, Luka Doncic ist einer der besten Playoff-Spieler gewesen, auch wenn es nur 7 Spiele waren. Aber der hat so gut gespielt. Holy fuck.
Mhm. Ja.
Es bleibt spannend, Alter. Wir können jetzt dann ja Weekly Updates geben.
Vor ein paar Wochen, als Dennis Schröder, also ist ja fast ein Jahr her, als Dennis Schröder zu den Lakers getradet wurde, habe ich ihn noch als Person der Woche gehabt und jetzt so, ja, ich möchte 100 bis 120 Millionen haben. Performt in den Playoffs so schlecht, sagt so, nee, 85 reichen mir nicht und jetzt so, ich will 100 bis 120 und alle so, nee, du bist schlecht.
Das ist so ein Desillusionist, ey. Er ist auch mega unsympathisch. Ich hasse ihn.
Ja. Super unsympathisch.
Krass. Und er spielt auch nicht gut. Also beides. So, man kann ja unsympathisch sein und trotzdem gut spielen, so wie Chris Paul zum Beispiel. Aber er spielt halt auch kacke. Und Alter, 120 Millionen, das ist auf dem Niveau von, wer kriegt so viel? CJ McCollum von den Blazers. Und er spielt weitaus besser als Dennis Schröder.
Ja, ich hatte es irgendwie in einem Podcast, ja, ich glaube, ich hatte es im Podcast gehört. Dennis Schröder ist so ein schön Wetterspieler.
Ja, genau.
Wenn du gegen einfache Spieler spielst.
Oder wenn du schon mit 20 vorne bist, dann dreht er auf.
Dann macht er seine 20, 30 Punkte und oh, voll flashy Moves und so. Ja, wenn es drauf ankommt, kann er nichts.
Das ist echt, ich halte nichts von dem, auch wenn er ein German Fellow ist oder ein Fellow German.
Nee, ich halt nicht. Jetzt ist er für die Olympia-Teil, Qualifikation ist er raus, weil das Risiko zu hoch ist, dass er sich dabei verletzt und dann eventuell nicht seinen 100-Millionen-Vertrag antreten könnte, bla bla bla. Und deswegen spielt er jetzt einfach bei der Olympia-Qualifikation nicht mit.
Okay. Alter, aber deutscher Ball, also das ist auch ein bezeichnendes Ding, finde ich, dass er so die neue Leuchtfigur im deutschen Basketball ist. Also dass wir niemanden haben, der, okay, Daniel Theiss vielleicht noch, aber sonst gibt es echt keine guten deutschen Spieler.
Ja, es ist, nee, schwierig. Wir haben, es kommen immer mehr und mehr deutsche Spieler in die NBA, die aber nie über eine kleine Rolle hinauswachsen eigentlich.
Die meisten haben nur einen 10-Day-Contract und müssen dann zurück in die D-League.
Ja, genau. War jetzt ja Hardenstein, Wagner, Bonga, eben Schröder und
Theis.
Wie heißt Theis, ja, und wie heißt bei den Mavericks der?
Da gibt's einen Deutschen?
Ja.
Dirk Nowitzki.
Ja. Oh ja, und noch ein.
Ja, was spielt der für eine Position?
Defense.
Das ist nicht halt Football, Alter.
Ja, ich weiß, aber er ist halt der Defensive Spezialist und kann ein paar Dreier werfen.
Ist er weiß?
Kommt aus der gleichen Stadt wie Nowitzki. Und hat jetzt in den letzten
Würzburg, oder?
Paar Spielen, genau, in
Würzburg. Ich glaube, Nowitzki kommt aus Würzburg.
Hat gestartet, also ist halt auch immer derjenige, der dann eben LeBron oder Kawhi und so, der verteidigt immer mehr oder weniger die Besten.
Ah, Maxi Kleber, oder?
Kleber, genau, ja. Ja, der hat sich eben auch echt gemacht, aber ja.
Alter, whatever. Luka Doncic ist einfach am 28. Februar 1999 geboren. Feeling old?
99. Scheiße.
Fuck me, ey.
Ja, jetzt kriegt er seinen mehrere 100 Millionen Dollar. Nee, 150, 140, keine Ahnung, was er kriegen kann. Kriegt einen Max-Vertrag.
Ja, ist doch gut.
Ja, hey, ich hab bald meine Ausbildung vorbei. Krieg ich auch Geld.
Ja. Alter, Kristaps Porzingis ist einfach 2,21 Meter groß.
Mhm. What the fuck? Oh Mann. Auch traurige Geschichte bei ihm. Naja. Vom Unicorn bei den Knicks ist er jetzt
zum verletzungsanfälligen Opfer.
Klotz am Bein mit einem Heavy Contract, der leider nicht der zweite Star sein kann, der auch nur ansatzweise sein müsste. Hui. Naja.
Ja.
Ihr kriegt, glaube ich, mit, wir ab und zu nerden wir ab und das jetzt haben sowieso schon alle abgeschaltet, die ja, keinen Bock haben, aber ich finde das so cool. Das ist auch etwas, was ich an mir selber cool finde und was uns so ein bisschen auszeichnet, dass wir so viele verschiedene Interessensgebiete haben und zu allem irgendwie uns begeistern können, so mega neugierig sind. Das ist wirklich eines, finde ich, meiner Stärken, wo ich sage, okay, ich kann mich für viele, ganz, ganz viele verschiedene Sachen begeistern.
Und ein gefährliches Halbwissen dazu aufbauen.
Ganz genau, ja. Ja. Aber, ja, ich würde sagen, du hast dich ganz gut geschlagen. Wir rappen das ab, wir sind schon wieder viel zu lange, gerade weil wir jetzt noch einen relativ langen Exkurs zur NBA hatten. Genau. Können meines Erachtens nur sagen, ja, für mich wieder cool, dich gehört zu haben. Wir werden jetzt noch ein bisschen quatschen und dann hoffentlich nächste Woche, in den nächsten 2 Wochen könnt ihr wieder von uns hören.
So sieht's nämlich aus, People.
Bis dahin wird Philipp euch jetzt noch unsere beiden Hashtags näher bringen, noch 2, 3 Worte verlieren und von mir aus sage ich erstmal Tschüss.
Ach, ganz ungewohnt, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Leute, behaltet im Hinterkopf, Downtown and Cheesecake Day, don't forget the ladies. Natürlich im gleichen Thema bleibend, Contraception is a dude's game. Es sollte sich nicht jeder Mensch fortpflanzen. Spaß. Pass einfach auf und verhütet. Das ist auch eure Aufgabe, nicht nur von den Ladies. You know the deal. Ja, Dicker, war wie jede Woche Spaß. Hat mir unfassbar viel Freude bereitet. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr seid nicht zwischendurch ausgestiegen, weil wir zu krass abgenerdet haben. Wir freuen uns nach wie vor über Feedback. Wenn ihr uns irgendwas sagen möchtet, hittet uns ab! Ihr findet in den Shownotes unsere Kontaktdaten. Und ja, ich glaube, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, Henny, Alter, ich hab dich lieb. Leute, wir haben euch lieb. Bleibt sauber, bleibt leibernd. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Peace.
Ciao.